Ja, soll ich anfangen? Ja, wir haben heute das Richterbuch, Kapitel 10 bis 12. Als kleinen Vorspann haben wir zunächst die Erwähnung von zwei Richtern, Tola und Jair, der Gileaditer, über die nur in wenigen Versen etwas gesagt wird, wie lange sie gerichtet haben. Und danach geht es dann zu der Person, die uns hauptsächlich beschäftigen wird heute, nämlich Jiftach. Es wird zunächst noch beschrieben, dass die Israeliten allen möglichen Göttern wieder gedient haben. Deswegen jetzt von den Ammonitern unterdrückt werden und Gott sich auch weigert, obwohl sie bereit sind, zu ihm umzukehren, sie zu retten, sondern ihnen sagt, ihr habt euch auf die anderen Götter verlassen, also von daher sollen die euch jetzt retten. Und dann wird sozusagen ein Mensch gesucht, der bereit und in der Lage ist zu retten. Und das ist Jiftach. Auch jemand wie Abimelech, der aus einer Nebenehe oder eigentlich gar nicht mal Ehe kommt, die seine Mutter wird als eine Prostituierte beschrieben, geboren ist und deswegen auch keinen Teil am väterlichen Erbe bekommen hat und mit einer Gruppe von nichtigen, leeren Männern umhergezogen ist. Und der wird jetzt gebeten, die Israeliten in den Krieg zu führen, und dafür wird ihm auch angeboten, dass er danach das Haupt der Gileaditen, die ja eigentlich der ostjordanische Teil des Stammes Manasse sind, werden wird. Und er schickt dann Boten an den König von Ammon, eigentlich zunächst mal zu verhindern, dass Krieg geführt wird, und er greift auf Ereignisse zurück, die im Buch Numeri geschildert werden, bei dem Zug der Israeliten durch das Ostjordanland, in dem er eben sagt, wir haben nie Gebiet von Ammon erobert, sondern das Gebiet, was streitig ist, ist eigentlich Gebiet, das ursprünglich den Amoritern gehörte und nicht den Ammonitern. Aber die Ammoniter gehen auf diese Argumentation nicht ein, und es kommt zum Krieg, wo dann auch der Geist des Herrn über Jiftach kommt. Und er legt dann ein Gelübde ab, dass die Erste, die ihm aus der Tür seines Hauses entgegengehen werden, zum Opfer dargebracht werden sollen. Und das Unglück will es, dass das seine Tochter ist. Und da kommt dann die ganze Geschichte, wie er sie opfert oder ob er sie opfert, wie wir gleich noch in der Auslegung sehen werden. Nicht alle Ausleger sind bereit, das so zu interpretieren. Und nach dieser Geschichte kommt noch einmal auch ein Modell, das wir eigentlich schon bei Gideon und bei Abimelech hatten, dass er sich mit einem anderen Stamm, den Ephraimitern, streitet, die ihm vorwerfen, dass er sie nicht mit in die Schlacht genommen hat. Und da kommt es zu einem Bruderkrieg, bei dem auch viele der Ephraimiten brutal ermordet werden. Und das Kapitel 12 schließt dann ab nochmal mit der Erwähnung von drei Richtern, von denen wir so gut wie gar nichts wissen: Ifzan, Elon und Avdon, von denen nur teilweise gesagt wird, wie viele Töchter sie hatten, die sie verheiratet haben, wie viele Söhne sie hatten. Damit endet dann dieser Teil, und beim nächsten Mal, dann halt in 3 Wochen, wird es mit dem letzten der Richter, mit Samson oder Schimschon, wie er auf Hebräisch heißt, weitergehen. Ja, ich wollte einerseits, was wir letztes Mal ja schon bei Abimelech begonnen hatten, nochmal die Frage nach der antimonarchischen Tendenz im Richterbuch weitergehen, auch wieder mit denselben Autoren, die wir hatten, mit Buber und Eliassis. Und danach noch Texte, die sich mit der Geschichte von der Tochter Jiftachs befassen. Also der Text von Buber, den wir haben, schließt ja eigentlich direkt an das an, was er zu Abimelech geschrieben hat. Und er sieht eben die Geschichte von Jiftach oder Jeftach. Die Formulierung ist wahrscheinlich durchs Griechische, die Form dieses Namens ist wahrscheinlich durchs Griechische gekommen. Sieht er also als den letzten Teil des antimonarchischen Teils des Richterbuches an. Also Buber schreibt dazu: Die antimonarchische Richterchronik schließt mit der dem ursprünglichen Bestand offenbar später angefügten Schicht Geschichte Jeftachs. Sie wird im Gegenbild zu der Abimelechs erzählt. Jeftach stammt, wie Abimelech, nicht aus einer Hauptehe, ja nur aus einer flüchtigen Verbindung. Aber er wird nicht ein Verderber, sondern ein Befreier. Auch er sammelt eine Freischar leichter Männer um sich. Aber sie gibt anscheinend den Kern des Heeres ab, mit dem er Ammon besiegt. Er lässt sich zum Haupt ernennen, aber damit wird er nur oberster Befehlshaber im Krieg, Richter im Frieden, er trachtet nicht nach dem Königtum. Für die Tendenz des Buches hat er die besondere Bedeutung, dass er sie an dessen Ende, also er meint jetzt nicht das Richterbuch, sondern den antimonarchischen Teil des Richterbuches, noch einmal und zwar nach außen vertritt. In seiner, freilich der ursprünglichen Tradition offenbar fremden und erst von der Redaktionsabsicht aus ihr angehefteten Botschaft an den König der Söhne Ammons, die von den Begebenheiten zwischen Israel und den Heidenkönigen auf dem Zug von Ägypten nach Kanaan handelt. Keiner von ihnen hat dem königlosen Israel etwas anhaben können. Und wie eine Andeutung auf das Richtertum als das israelgemäße Vertretertum des Herrn, klingt der Anruf am Schluss. Richte JHWH, der Richter, heut zwischen den Söhnen Israels und den Söhnen Ammons. Nur an dieser einen Stelle im Kanon wird Gott schlechthin als der Richter bezeichnet. Sogar Genesis 18,25, wo Abraham zu Gott sagt, wird der Richter der Welt, der nicht recht sprechen, hat nicht diese absolute Form. Man beachte, dass Jephtha nur eine Tochter hat und sie auch sie hingibt. Das dynastische Problem wird nicht wieder aufgeworfen. Ich fasse die wichtigsten allgemeinen Ergebnisse über das antimonarchische Buch zusammen. Der Gegensatz zwischen Israel und den Nachbarvölkern wird als einer zwischen einem theokratisch gemeinten Richtertum und einem den Heiden eigentümlichen Königtum verstanden. Zweitens, die primitive Verfassung Israels im Zeitalter zwischen Landnahme und Königseinsetzung wird in ihrem Minimum an Herrschaftsinstitutionen und ihrem völligen Mangel an Kontinuitätssicherung als das Korrelat zur Anerkennung der unmittelbaren Theokratie verstanden. Das Amt der Schoftim, also der Richter, daher nicht als eine Regierungsform, sondern als eine situationsbedingte und begrenzte Auftragsberufung. Ein ausschließlich charismatisches Amt, dessen Besetzungsunterbrechungen also lediglich letztlich zu seinem Wesen gehören. Ja, vielleicht machen wir hier schon mal einen kurzen Einschnitt, wenn auch vielleicht manches nachher im Vergleich zu Assis noch mal deutlicher wird. Aber vielleicht sind schon so erste Eindrücke, wie weit diese Interpretation von Buber passt oder nicht zu der Geschichte von Jiftach. Sieht erstmal nicht so aus. Dann schauen wir mal, wie die Dinge sich bei Elie Assis ein bisschen anders anhören. Die Beschreibung der Sünde Israels hier in Vers 10,6 ist die längste und schärfste im Richterbuch. Auch hier wird die Beschreibung der Sünde mit der allgemeinen Aussage, und die Kinder Israels taten weiterhin das Böse in den Augen des Ewigen eröffnet. Aber dann weicht die Bibel von der üblichen Formulierung ab und es gibt eine lange detaillierte Darstellung von sieben fremden Kulten, denen die Israeliten dienten. Die Zahl sieben ist sehr wahrscheinlich typologisch, bringt die Vollständigkeit zum Ausdruck und stellt die Israeliten als sich allen Arten fremder Kulte anheften dar. Diese Liste hat aber noch eine weitere Bedeutung. Sie ist nach der chronologischen Ordnung der Erzählungen des ganzen Buches geordnet. Vor dem Auftreten Othniels wurde über die Kinder Israels gesagt, und sie dienten den Baalen und den Astarten. Dementsprechend erscheinen die Baale und die Astarten in der Einleitung zur Erzählung von Jephthah als erste. Danach werden die Götter Sidons erwähnt, die im Buch nicht erwähnt werden, während die Fortsetzung der Liste der fremden Kulte teilweise der Anordnung der unterdrückenden Völker im Richterbuch entspricht. Die Götter Arams, deren König Kushan-Rishathaim in der Erzählung von Othniel ben Kenaz erscheint, die Götter Moabs, deren König Eglon von Ehud ben Gerar getötet wird, die Götter Ammons aus der Erzählung Jephthahs des Gileaditen selbst und die Götter der Philister, gegen die Schimschon kämpft. Die Erwähnung der fremden Kulte in dieser Anordnung will lehren, dass die Kinder Israels nicht nur die Lektion aus all den verschiedenen Unterdrückungen, die es in der Epoche der Richter gab, nicht gelernt haben, sondern im Gegenteil. Aus jeder Unterdrückung lernten sie die negative Lektion und übernahmen die Götter des Unterdrückers. Die Beschreibung der Sünde des Fremdgötterdienstes der Kinder Israels wird mit einer weiteren scharfen allgemeinen Aussage abgeschlossen. Und sie verließen den Ewigen und dienten ihm nicht. Die Übernahme des fremden Kultes wird nicht dem Dienst am Ewigen hinzugefügt, wie in anderen Fällen in der Bibel, sondern der Dienst am Ewigen wird aufgegeben und das Volk zieht fremde Götter vor. Als Reaktion auf diese schweren Sünden kommt die im Richterbuch übliche Reaktion des Ewigen. Und es entbrannte der Zorn des Ewigen über Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Kinder Ammons. Wie in den übrigen Richtererzählungen kommt jetzt die Phase des Schreiens des Volkes zum Ewigen. Aber der Schrei zum Ewigen infolge der ammonitischen Unterdrückung ist darin außergewöhnlich, dass er eine vollkommene Umkehr enthält mit der Erklärung, wir haben dir gegenüber gesündigt und der genauen Beschreibung der Sünde, denn wir haben unseren Gott verlassen und den Baalen gedient. Diese Umkehr scheint aufrichtig und vor diesem Hintergrund sticht die folgende Abweichung der Erzählung vom bekannten Modell des Richterbuches noch mehr hervor. Und der Ewige sprach zu den Kindern Israels, daher werde ich euch nicht mehr retten. Geht und schreit zu den Göttern, die ihr euch gewählt habt. Sie sollen euch in der Zeit eurer Bedrängnis retten. Die Entscheidung des Ewigen, das Volk nicht zu retten, sticht in der folgenden Phase der Erzählung besonders hervor. Und das Volk, die Fürsten Gileads, sagten zueinander, der Mann, der beginnen wird, gegen die Kinder Ammons zu kämpfen, soll das Haupt aller Einwohner Gileads sein. Da der Ewige das Flehen des Volkes, ihm einen Retter zu senden, der es vor Ammon retten wird, nicht erhört, versuchen die Fürsten Gileads selber mit der Situation umzugehen. Sie versuchen, einen der ihren, einen der Fürsten Gileads, dahin zu bringen, die Verantwortung zu übernehmen und das Volk in der Konfrontation mit Ammon anzuführen. Die Führungskrise kommt in zwei Punkten zum Ausdruck. Erstens ist das Führungsproblem so kompliziert, dass sie nicht mit ihm fertig werden und daher bereit sind, auf ihre Vollmachten zu verzichten und sie demjenigen zu verleihen, der bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und den Krieg gegen Ammon anzuführen. Zweitens ist ihre Not so groß, dass sie von dieser Person, die die Initiative ergreift, nicht erwarten, dass sie das Problem lösen wird, sondern nur beginnen wird, gegen die Kinder Ammons zu kämpfen. Sie hoffen anscheinend, dass der bloße Beginn des Krieges ein Antrieb für das Volk sein wird, sich vom Joch Ammons zu befreien. Dieser außergewöhnliche Vorschlag, aus den Gileaditern einen Heerführer für den Beginn des Kampfes zu ernennen, beinhaltet eine bedeutende Änderung in der Herrschaftsstruktur des Volkes und enthüllt auf besonders hervorstechende Weise was in der nächsten Phase hätte kommen müssen. Die Ernennung eines Retters durch den Ewigen. Wie lässt sich verstehen, dass es gerade jetzt zur göttlichen Weigerung, Israel einen Retter zu schicken, kommt? Und die noch schwerere Frage, was ist gemeint mit den Worten des Ewigen, daher werde ich euch nicht mehr retten? Es ist unmöglich, dass der ewige Israel nie wieder retten wird. Andererseits ist es unmöglich, in der Weigerung einen Ansporn für Israel zu sehen, vollkommener zum Ewigen umzukehren. Denn auch nachdem Israel in vollkommener Umkehr umkehrt, rettet der Ewige das Volk immer noch nicht. Die einzige Möglichkeit, die Worte des Ewigen zu verstehen, ist, dass er Israel nicht mehr nach diesem Modell der Führerschaft von Rittern, Richtern, Rettern retten wird. Die Klage, die der ewige Israel entgegenhält, ist tatsächlich, dass er Israel bereits vor verschiedenen Feinden gerettet hat, aber es jedes Mal wieder von neuem das Böse getan hat. Die Worte des Ewigen hier sind eine Einleitung, nicht nur für die Erzählung Jiftachs, sondern sie symbolisieren die Frustration von der Methode der Richter im Allgemeinen. Die Behauptung, dass diese Einleitung eine Zusammenfassung des Richterbuches bis hierhin und eine Einleitung für den folgenden Teil des Buches ist, lässt sich durch zwei Phänomene beweisen. Erstens gibt die Liste der Götter, mit denen Israel sich versündigt hat, einen Überblick über die Erzählungen von Beginn des Richterbuches an. Zweitens werden in der Beschreibung der Strafe sowohl die Unterdrückung unter die Ammoniter als auch die Unterdrückung unter die Philister erwähnt. Daher muss man dieses Vorwort auch als Einleitung für die Unterdrückung unter die Philister sehen, die das Volk in dem ganzen Prozess des Übergangs von den Richtern zur Begründung des Königtums begleiten wird. So muss man die Erwähnung der Philister in diesem Vorwort, obwohl sie in der Erzählung von Jiftach nicht erwähnt werden, erklären. Aus den Versen lässt sich keine alternative Methode nachweisen, aber es scheint, dass auch diese Verse, wie der größte Teil des Richterbuches, die kommende Epoche im Leben des Volkes, die Epoche des Königtums erwarten. Bereits im Vorspann zum Richterbuch ist klar, dass das Buch eine Zwischenzeit im Leben des Volkes beschreibt. Die Erklärung für die Existenz dieses Vorspanns, der die gesamte Epoche zusammenfasst, liegt vielleicht in dem Wunsch des Verfassers, dem Leser bereits zu Beginn des Buches klarzumachen, dass das Herrschaftsmodell der Richter scheitern wird. Und bereits im Vorwort fragt der Leser, was die Alternative zu dieser Methode sein wird. Die Erzählung von Jiftach schlägt keine Alternative zur Methode der Richter vor, aber das Thema des Königtums kommt im Bewusstsein des Lesers in der Einleitung, die vor ihm liegt, hoch. Die Fürsten Gileads schlagen vor, ein Haupt aller Einwohner Gileads zu ernennen. Sie erklären dem Leser nicht, welche Vollmachten in dessen Hand liegen werden und was die Aufgaben der übrigen Fürsten sein werden. Aber wie im Falle der Herrschaft eines Königs geht es hier um das Hinstellen eines Menschen an die Spitze. Diese Assoziation ist sicher damit verbunden, dass das Thema des Königtums in den Erzählungen von Gidon und Abimelech ausdrücklich aufkam. In dieser Erzählung stehen wir wieder in der Situation einer menschlichen Initiative zur Ernennung eines einzigen Anführers. Diese Einleitung ist als eine Etappe in dem stufenweisen Prozess zwischen der Frustration von der Epoche der Richter und der Begründung des Königtums zu sehen. Ja, also wir haben ja einige Unterschiede in der Interpretation, die Assis anbietet im Vergleich zu Buber. Sind da Nachfragen, Überlegungen zu? Herr Müller.
Ja, also mir wird nicht ganz klar, warum dieser auf- und abschwellende, ich sag mal, auf der einen Seite Gottesfurcht, auf der anderen Seite der Abfall von Gott immer wieder kommt. Was ist eigentlich das Attraktive, dass sie die Israeliten also kaum nach der Rettung durch Hashem wieder in die Baalen, wie hier steht, und Astarten verfallen. Was machen die attraktiver?
Das steht nirgendwo, ehrlich gesagt.
Ja, das ist ja die Frage.
Die Faszination ist offensichtlich da, sonst würden sie es nicht immer wieder tun. Religionsgeschichtlich kann man vielleicht sagen, dass sich da widerspiegelt, dass es eben unterschiedliche Gottesvorstellungen in Kanaan gab und es gar nicht so einfach war und es ziemlich lange gedauert hat, bis der Gott Israel sich als der einzige Gott durchgesetzt hat. Das ist im Richterbuch sicher am allerstärksten. Wird auch richtig Stereotyp in den Königsbüchern ja auch immer wieder gesagt, dass, also selbst wenn mal ein König da war, der grundsätzlich in Ordnung war, das Volk opfert immer weiter noch an den Kulthöhlen. Und das ist also etwas, was wirklich bis zur Zerstörung des Tempels durch die Babylonier sowohl die Geschichtsbücher als auch die Propheten immer wieder begleitet.
Naja, aber das befriedigt doch nicht, weil es muss doch irgendwie ein Pull- und Push-Effekt da sein.
Die Bibel befriedigt uns tatsächlich nicht immer mit dem, was wir gerne wüssten. Das ist so. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht wollte man eben denen dienen, denen die anderen auch dienen oder dem, was vielleicht schon weiterentwickelt war. Mal einen kleinen Hinweis gibt vielleicht indirekt Assis, wenn er sagt, dass ja im Grunde genommen sie übernehmen genau die Götter derjenigen, die sie unterdrücken, also derjenigen, die sie besiegt haben. Und das ist natürlich ein Phänomen, was es ja im alten Orient viel gegeben hat und eigentlich das Übliche war. Dass wenn ein Volk unterworfen worden ist, ist das auch ein Zeichen war, dass sein Gott besiegt ist und sie dann die Götter der Eroberer übernommen haben. Das ist ja die große Ausnahme, dass das im babylonischen Exil nicht geschehen ist. Aber das könnte man hier so ein bisschen sagen, wenn alle die Kulte, die hier aufgeführt werden, eben Kulte von Völkern sind, die die Israeliten unterdrückt haben. Dass man sagt, also gut, wenn diese Völker und ihre Götter so stark sind, dass sie uns unterdrücken können, müssen offensichtlich Götter Macht haben.
Naja, das ist Schamanismus.
Klar, das ist, und das hat ja auch die Bibel geschafft, letztlich nicht so weit, das nicht anzunehmen und eben die andere Option zu bringen, wir werden nicht unterdrückt, weil unser Gott zu schwach ist, sondern wir werden unterdrückt, weil wir unserem Gott nicht treu sind. Das ist sozusagen die andere Option. Aber es bleibt in der Tat in gewisser Weise offen, warum das so attraktiv ist. Und wir haben schon in der Tora gemerkt, dass diese Gefahr gesehen wird und also sozusagen es irgendwo als gegeben gesehen wird, dass diese Kulte in Kanaan attraktiv sind. Aber warum sie attraktiv sind, sagt eigentlich die Bibel so ausdrücklich nicht. Frau Fichtbauer, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, also genau das hatte ich auch gelesen, was Sie gesagt haben, nämlich, dass in dem Augenblick, wo man von einem anderen Volk besiegt wurde, als diesen alten orientalischen Kulturen, man sofort den Kult des Gottes der Sieger annahm. Weil man gesagt hat, ja, der ist ja dann der Stärkere. Aber jetzt meine weitere Frage. Ammoniter und Moabiter und wer es auch immer ist. Wie weit ging denn, also jetzt geografisch verortet, die Besetzung des israelitischen Gebietes? Denn die Ammoniter, also ich habe mir jetzt mal die geografischen Verhältnisse angeschaut, die sind ja jenseits, also östlich des Toten Meeres. Da sehe ich die Ammon, ja, und dann zwischen Jabok und Nebok, das ist ja das Gebiet östlich des des Jordan. Das heißt, das ist gar nicht im eigentlichen Sinne das Gebiet, das Jahwe den Israeliten versprochen hatte. Also da bin ich
Nein,
ein
es ist
bisschen.
nicht das zentrale Gebiet. Wir hatten im Buch Numeri die Geschichte, wie sich drei Stämme, der Stamm Gad, der Stamm Ruben und der halbe Stamm Manasse, im Ostjordanland niederlassen, weil sie sehen, da ist gutes Weideland. Und die Gileaditer sind ja Angehörige des Stammes Manasse, die eben im Ostjordanland leben. Also von daher ist es in gewisser Weise ein Hauptproblem wohl der ostjordanischen Stämme, beziehungsweise sogar vielleicht spezifisch der Gileaditer. Andererseits heißt es aber auch in Kapitel 10, Vers 9, dass die Söhne Ammons den Jordan überschritten haben, um auch gegen Juda, Benjamin und Ephraim zu kämpfen. Also
Ephraim,
offensichtlich auch den Versuch gegeben hat,
ja.
weiter vorzustoßen.
Also auch die südlichen Stämme dann, also
Ja,
West.
und eben also die südlichen westjordanischen
Ja,
Stämme.
okay, ja. Okay, danke, ja.
Herr Haller.
Ja, ich habe das so verstanden, dass Assisia sagt, so Gott hat sich entschieden, hier sein Volk nicht zu retten und dass das dann entfaltet wird. Aber ich habe das gar nicht so gelesen. Also ich sah da im also ich sah in Vers, wo war das denn, 16, ne, da wurde ihm die Mühsal Israels unerträglich. Ne? Also was ja im Grunde schon immer so eine Einleitung dafür ist, dass Gott eben doch sich entscheidet zu handeln. Und das tut er dann ja auch, nicht? Also in 11, 29 heißt es, dann kam der Geist des Herrn über Jephtha und Jephtha zu und so weiter. Also deswegen verstehe ich also nicht, dass er hier so das betont, dass Gott sich entschieden hat und sein Volk es eben nicht rettet. Das lese ich aus dem Text gar nicht.
Ja, also es ist halt der eine Vers, den ich jetzt gerade mal suche, wo er war. 10, 11 bis 14 muss es sein. Ja, also das wäre 10, 12, wo es dann heißt, und ihr schreit zu mir, dass ich euch rette aus ihrer Hand. Und dann in Vers 13. Aber ihr habt mich verlassen und anderen Göttern gedient, daher werde ich euch nicht weiter retten. Also auf diesen Versteil beruft sich Assis und wo es dann auch weitergeht, geht und schreit zu den Göttern, die ihr euch ausgewählt habt. Und dann kommt eben die Umkehr und das Schuldbekenntnis der Israeliten. Und ja, den Satz hat er so ein bisschen unterschlagen, würde ich Ihnen recht geben, wo es eben heißt, dass er doch seine Seele sich, es ihr kurz war oder sie sich darunter gelitten hat unter der Mühe der Israeliten. Also da wäre zumindest ein Ansatz zu sehen, dass Gott doch helfen wird, auch wenn wir dann schon in den nächsten Versen nicht sehen, dass wirklich Gott eingreift, sondern eben die Gileaditer versuchen, sich selbst zu helfen und dann schließlich, wie Sie vorhin sagten, eben die Bestätigung eigentlich bekommen, dass schließlich und endlich, nachdem Jephthah begonnen hat zu retten, ihn auch der Geist des Herrn ergreift. Also es geht in beide Richtungen und er sagt ja auch, es ist unmöglich, dass der ewige Israel nie wieder retten wird. Also das hat er
Ja,
auch, wobei ich
okay.
solche Aussagen immer für sehr gefährlich halte. Also im Moment, wo ein Exeget sagt, es ist unmöglich, das fasse ich immer auf, weil das geht irgendwo vom Wortsinn des Textes ab und ist eine Annahme, die man hat, die richtig sein kann, aber nicht richtig sein muss. Also bei solchen Aussagen würde ich immer sagen, Vorsicht, aber wir haben hier tatsächlich einige Beispiele, dass Gott sich offensichtlich ja entscheidet, schließlich und endlich Israel zu retten. Ich denke, wir sehen hier einfach die Tendenz, die wir ja auch beim letzten Mal bei Abimelech schon gesehen haben, dass Assis zeigen möchte, dass das Modell der Richter eben nichts ist, mit dem man auf die Dauer weitermachen will. Und das ist seine Linie und ich will nicht sagen, er biegt die Verse dahin um, aber er legt sie ganz stark in dieser Linie aus. Herr Müller.
Moment. Ganz oben auf Seite 3 steht ein wunderschöner Satz. Andererseits ist es unmöglich, in der Weigerung einen Ansporn für Israel zu sehen, vollkommener zum Ewigen umzukehren. Ich meine, ich will jetzt nicht über vollkommen komparativ und superlativ sprechen, aber wenn es heißt, sie kehren vollkommener zum Ewigen zurück, dann waren sie doch vollkommen.
Ja, das ist ja das,
nur ein
was
bisschen
wir...
mehr vollkommen. Und gibt es das? Ich bin ein bisschen
ja
mehr vollkommen
so, weil,
als Sie.
Weil die Kinder Israels hier ja schon zugeben, dass sie gesündigt haben und den Baalen gedient haben und umkehren wollen. Und eigentlich damit mindestens der erste Schritt zur Umkehr schon getan ist. Und so wie auch Assis ja sagt, das klingt ehrlich und könnte man sagen, eigentlich haben sie schon alles getan. Aber trotzdem sagt Gott noch, er wird sie nicht retten. Und da kommt der Gedanke her, dass es eigentlich so aussieht, als hätten sie schon alles getan, als wäre es eine vollkommene Umkehr, aber offensichtlich reicht das noch nicht.
Also das ist aber richtig jesuitisch.
Jesuitische und jüdische Auslegungen treffen sich oft, habe ich schon gemerkt.
Ja, ich glaube sie.
Ja, wir sehen hier wirklich einen sehr starken Gegensatz zu Buber, der eben gerade betonen will, dass auch die Geschichte von Jiftach nochmal antimonarchisch ist, eben gerade diesen Gedanken, ihn zum Haupt zu ernennen, was Assis ja so ein bisschen als eine andere Art von König sehen will, sagt Buber, dass es eben gerade kein König ist, weil Jiftach ja auch keine Nachkommen hat, die ihm nachfolgen könnten. Und also von daher ist wirklich nicht so klar oder so eindeutig zu sagen, ob man es nun in die eine oder in die andere Richtung interpretieren möchte. Und da eigentlich sieht man bei beiden so ein bisschen, wie sie eben ihre gewisse Konzeption haben, wie sie das Richterbuch sehen und dann natürlich auch Texte ein bisschen in diese Richtung hinlesen. Herr Dankowski.
Man muss halt dabei auch immer die Frage im Blick haben, sowohl bei Buber wie bei Assis, was ist denn das Ideal? Wenn Buber von einem antitheokratischen Früh-Israel ausgeht, dann stellt sich ja die Frage, soll das Herrschaftsmodell erster Wahl sein und wäre demnach die Geschichte der Könige im Grunde nicht mehr im Sinne Gottes gewesen? Und umgekehrt bei Assis, wenn er sagt, die Richterzeit ist ein Modell, das zum Scheitern verurteilt ist und alles deutet schon aufs Königtum hin, dann würde das ja bedeuten, im Königtum gewissermaßen die ideale Staats-, Herrschafts- und Regierungsform Israels zu sehen. Und beides ist ja nun praktisch politisch gescheitert. Mit den Königen hat sich Israel keinen großen Gefallen getan. Und mit den Richtern hätte es wahrscheinlich gegenüber der Umwelt und deren militärischen Errungenschaften nicht überleben können. Also es bleibt das Dilemma, nicht? Ich habe mal gelernt in meinem Studium, anhand des ersten Buches Samuel, wo es ja auch deutliche pro- und antimonarchistische Passagen gibt in den Kapiteln 1 bis 12, dass man im Grunde sagt, letztlich hat man sich darauf geeinigt, wir lehnen das Königtum nicht als Ganzes ab, aber das Königtum muss gewissermaßen im Unterschied zu dem, was man in der Umwelt so an ich sage jetzt mal, autokratischem oder absolutistischem Herrschertum kennt, muss sich an den gewissermaßen Gesetzen, göttlichen Geboten der Vorkönigszeit orientieren. Daran muss der König sich messen lassen. Was aber nur bei wenigen der Könige funktioniert hat, bei denen in Israel sowieso nicht und bei denen von Juda nur in einer geringen Anzahl. Also ich frage mich nach der politischen Idealvorstellung, die bei beiden Autoren in ihren historischen oder bibelexegetischen Exkursen steckt. Danke.
Ja, also ich denke, im Blick auf das Richterbuch haben Sie mit sicher recht, dass wenn das Königtum in irgendeiner Form akzeptiert wird, es eben anders sein muss als das typische altorientalische sondern nie vergessen darf, dass der eigentliche König Gott ist und der menschliche König an Gottes Tora gebunden ist. Also das ist klar und für den alten Orient eigentlich ziemlich revolutionär, könnte man sagen. Und ich hatte ja letztes Mal schon gedacht, dass mein Eindruck ist, dass Assis diese eher große Sympathie für das Königtum hat, dass das so seine Vorstellung ist, wie der Staat Israel aussehen sollte. Nicht notwendig mit einem König genannten Staatsoberhaupt, aber schon etwas, was ein bisschen mehr strukturierter und weniger charismatisch ist als die Richterzeit. Also da, und da kommen sicher auch im religiösen Zionismus durchaus aktuelle, auch messianische Erwartungen zum Ausdruck. Während Buber, ich habe es noch nicht geschafft, das ganze Buch zu lesen, aber so wie ich den Kontext gesehen habe, ist Buber irgendwo, weil es geht ja nachher um den Messianismus, mit dem er sich befasst. Und mein Eindruck ist, dass Buber sich letztlich, was eigentlich nicht, solange er noch in, zumindest solange er noch in Deutschland gelebt hat, womit er sich ja auch sehr viel befasst hat, auch Antworten auf christliche Theologie zu geben und eher der christlichen Messias-Konzeption eine jüdische gegenüberstellen will, wo er natürlich nicht leugnen kann, dass es eben eine Messias-Erwartung gibt und die auf dem alten Königtum in Israel beruht, aber zu sagen, dass das Ganze muss eingeordnet werden in das Königtum Gottes. Und insofern die Richterzeit, wo es eben zumindest im ersten Teil des Richterbuches noch keine eindeutige Königserwartung gibt, das sozusagen als die Grundlage zu sehen, die dann eben auch verhindern wird, vielleicht, dass ein menschliches Königtum die Autorität haben kann, die es in anderen Staaten und auch Religionen hat. Also ich denke, da ist es Buber wichtig, gegenüber messianischen Vorstellungen die Bedeutung des Königtums Gottes an sich herauszustellen. Das ist mein Eindruck dabei. Ich habe auch gesehen, er hat noch eine weitere Veröffentlichung dazu geschrieben. Das wird uns dann im Zusammenhang mit dem Samuel-Buch noch interessieren, wo ja auch wo eben dann die Wahl Sauls zum König kommt. Da werde ich noch ein bisschen weiter gucken, was wir da für interessante Texte finden. Herr Müller, Sie hat sich noch mal gemeldet.
Ja, warum unterscheiden wir nochmal zwischen kleinen und großen Richtern?
Das ist natürlich eine von außen hineingetragene Unterscheidung. Die kommt einfach nur dadurch, dass die kleinen Richter eben Figuren sind, von denen nicht wirklich Geschichten erzählt werden. Das heißt nur, das war ihr Name, aus dem Stamm kamen sie, so und so lange haben sie gerichtet und dann vielleicht noch, wie viele Kinder sie hatten und wo sie gestorben sind. Während die großen Richter eben die Personen sind, von denen auch mindestens ein Ereignis in ihrer Tätigkeit erzählt wird. Und wir hatten beim ersten Mal gesehen, dass eine der Theorien ist, dass das wirklich die späteste Redaktion des Richterbuches ist, vielleicht aus dem Wunsch heraus, zu der Zwölfzahl von Richtern zu kommen.
Okay. Also wir haben da 5 plus 7, weil ich habe hier in meinem Kommentar 5 kleine Richter, aber die großen Richter sind
Ja,
nicht.
das sind die gerade jetzt die Geschichte von Jephthah rahmen, die fünf.
Okay. Weil hier der
Und noch,
Kommentar.
wahrscheinlich würde auch Othniel am Anfang, den wir hatten,
Ja.
der Othniel und, Sekunde, wie hieß er noch gleich, der vor Deborah kommt. Steht da gerade nach. Shamgar. Der ist in 3,31, wird er auch noch
Ja,
in einem
Shamgar.
Satz erwähnt.
Vorher war Tola,
Ja,
Jair,
das sind
Ibzan,
die, die vor Jephthah kommen, dann kommen nach Jephthah noch drei. Und wir haben eben Shamgar in Richter 3,31.
Hier. Ah ja,
Und ja, bei
ein Land
Othniel kann man
Shamgar.
sich ein bisschen streiten, ob der zu den Kleinen oder zu den Großen gehört. Vorher in Kapitel 3 noch vor Ehud.
Weil er macht hier den großen Unterschied meiner Ansicht nach und sagt, die kleinen Richter sind nämlich wirklich Richter. Sie haben ein richterliches Amt und üben es aus. Die großen Richter sind Heldengestalten, Retter. Also dazu gehört dann Ehud Barak, Gideon und so weiter, Jiftah, Schimschon. Das heißt also.
Auch sprachlich gesehen ist da was dran. Bei den sogenannten kleinen Richtern heißt es wirklich immer, und sie richteten Israel eben so und so viele Jahre.
Ja, ja.
Was zumindest bei einem Teil der anderen Gestalten auch gesagt wird, aber da heißt es eben auch, der Geist Gottes kam über sie und sie retteten Israel. Also da ist noch viel mehr auch an Charisma da und sie tun eben auch Dinge, sie führen das Volk in die Schlacht, sie kämpfen gegen die Feinde. Das sind natürlich andere Tätigkeiten als die, die sich bei den kleinen Richtern finden.
Ja. Ja.
Aha, okay.
Ja. Mhm. Ja, die Kleinen sind also innenpolitisch tätig und die Großen eben auch außenpolitisch.
Wäre eine Möglichkeit, sagen, ne? Das zu definieren, ja. Herr Schobes. Herr Schobes?
Ich sage, ich finde eine Zeit, in der nur gerichtet wird, durchaus sympathisch. Und das langhangelt, das ist aber sein, wenn nicht alle in so gefordert werden. Was mir aufgefallen ist, der zweiten Begründung, die auf das Königtum hinweist, eigentlich überzeugt mich nur der Gedanke, die Fürsten Jephtha ausgewählt haben und er nicht zuerst von Gott berufen. Sein soll, aber das Königtum schon angedeutet zu sein.
Ja, ich denke, in die Richtung von dem, was Sie sagen, geht sicher auch, dass er ja selber zugeben muss, dass keine eindeutige Alternative in der Erzählung von Jiftach dargelegt wird und nicht ausdrücklich gesagt wird, dass man das Königtum haben will. Er kann das also nur indirekt folgern und das macht es natürlich ein Stück gezwungen. Ja, ich glaube, es ist immer so in der Geschichte, dass die Friedenszeiten natürlich kürzer dargestellt werden, weil sozusagen weniger zu erzählen ist, aber es können vielleicht die besseren Zeiten sein. Herr Dankowski, hatten Sie sich nochmal gemeldet oder ist es stehen geblieben? Okay. Gut, dann können wir zu Jiftachs Tochter übergehen, was ja auch eine ziemlich erschreckende Geschichte ist und wir werden auch sehen, dass die Rabbinen auch nicht wahnsinnig glücklich waren mit der Idee, dass der Vater seine Tochter opfert. Ich habe hier einen Artikel von Shulamit Waller genommen. Ich habe gesehen, ich habe vergessen zu schreiben, um wen es sich handelt. Sie ist Professor Emeritus der Universität Haifa für Talmud und Midrash. Und was sie eigentlich macht, ist einige wesentliche Midrashim, die sich mit der Tochter Jiftachs befassen, zu untersuchen. Und von daher haben wir also den Vorteil, dass wir sowohl die Midrashim lesen, als auch gleich dann eine Interpretation dazu bekommen können. Und darum habe ich also ihren Text gewählt. Und ich hoffe, dass wir noch Zeit haben nachher. Ansonsten wird es ihre eigene Lektüre überlassen. Nachher noch einen Text von Abarbanel, der eben auch auf die originelle Idee kommt, die auch schon einige andere Ausleger vor ihm angedeutet haben, dass die Tochter gar nicht getötet worden ist, sondern als abgesondert weitergelebt hat. Das, was sich auch durchaus aus einigen Andeutungen im Text zumindest als möglich darstellen lässt. Aber schauen wir uns erstmal den Midrash an. Die doppelte Tragödie in der Erzählung von Jiftach und seiner Tochter hinterlässt beim Leser ihren Eindruck. Die Struktur, die Dialoge der Protagonisten, die Freundinnen der Tochter, die eine Art Chor bilden Und der Inhalt, ein Vater, der seine Tochter opfert, um die Gottheit zufriedenzustellen, erinnern an griechische Tragödien des 6. und 5. Jahrhunderts, wie die Iphigenies, die von ihrem Vater Agamemnon geopfert wurde, um den Göttern zu gefallen. Das ideologische Konzept der Yiftach-Erzählung ähnelt ebenfalls dem in griechischen Tragödien. Die Helden sind in Krise und Unglück gefangen, nicht weil sie etwas falsch gemacht haben, sondern weil es von höheren Mächten, die sie weder kontrollieren noch verstehen können, bestimmt wurde. Vater und Tochter sind Opfer einer tragischen Situation, in der sie sich ohne eigene Schuld wiederfinden, weil der Geist des Herrn auf Yiftach war, als er in den Krieg zog und sein Gelübde ein Gelübde dem Herrn gegenüber war. Nur Gott hätte die Tragödie verhindern können. Und er hielt die Tochter weder davon ab, hinauszugehen, um ihrem Vater zu begegnen, noch später zu ihm zurückzukehren, sodass er an ihr tun konnte, entsprechend seines Gelübdes. Soweit die biblische Erzählung. Die jüdischen Weisen konnten keinen Gott akzeptieren, dessen Taten unbegreiflich sind und in dessen Händen Menschen nur Spielbälle sind. Als wahre Gläubige konnten sie die Möglichkeit irgendeines Makels im Verhalten Gottes, der Verkörperung von Moral, nicht akzeptieren. Daher gaben sich die Zusammensteller der Agada große Mühe, Yiftach Verruchtheit zuzuschreiben und so jegliche Möglichkeit, den Heiligen, gepriesen sei er, in irgendeine Verbindung mit der furchtbaren Tat, die Tochter als Opfer darzubringen, auszuschließen. Die biblische Erzählung von Yiftach lässt seine Gestalt mehrere Transformationen durchmachen. Am Anfang ist er ein Rohling ohne anständige Familieneinbindung, der eine Bande nichtiger Männer um sich versammelt. Später zeigt sich dieser Muskelmann als gewitzter Anführer, der überlegt seine Karriere plant, gründlich vertraut mit der Geschichte seines Volkes und ein großer Gläubiger an den Gott Israels. Die Begegnung mit seiner Tochter nach seiner Rückkehr aus dem Krieg ist der Beginn seines Niedergangs. Er zeigt sich verletzt und beleidigt, als er einem unerwarteten Problem gegenübersteht und die Ephraimiten ihn bedrohen. Wir werden dein Haus über dir niederbrennen. Er beginnt einen blutigen Bürgerkrieg und behandelt dessen Flüchtlinge mit zynischer Grausamkeit. Schließlich wird Yiftach wieder der Rohling, der er einmal war. Er ist nicht länger nur ein lokaler, harter Typ, sondern ein Rohling, der den barbarischen Mord an einer Unzahl schwacher, unschuldiger Menschen anführt. Im Midrasch gewinnt der spätere Yiftach vollständig die Oberhand. In ihren Versuchen, die erschreckende Erzählung von der Opferung der Tochter in einer Weise zu erklären, die ihren Glauben bewahren würde, berauben die Weisen, die die Geschichte erörtern, die Figur Yiftachs der wenigen guten Aspekte, die in der hebräischen Bibel dargestellt werden. Jetzt zunächst mal der Midrasch zu Genesis Rabba, der eben auf der Brautschau des Knechtes Abrahams für Isaak beruht. Vier baten unangemessen, dreien wurde Geziemendes gewährt, dem vierten Ungeziemendes. Es sind Eliezer, Kaleb, Saul und Yiftach. Eliezer sagte, das Mädchen, zu dem ich sprechen werde, neige doch deinen Krug, ich will trinken, die soll eben die Frau für Isaak sein. Wie wäre es aber gewesen, wenn eine Magd herausgekommen wäre? Allein Gott fügte es ihm geziemend, es kam Rebekka heraus. Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau. Wie wäre es denn aber gewesen, wenn ein Sklave es getan hätte? Allein Gott wählte Othniel für ihn. Saul sprach, den Mann, welcher den Riesen Goliath erschlägt, werde ich sehr reich machen und ihm meine Tochter geben. Wie wäre es denn aber gewesen, wenn es ein Sklave gewesen wäre? Allein Gott bereitete ihm David. Yiftach bat ungeziemend, wie es heißt, und Yiftach machte ihm ein Gelübde und sagte, wer mir aus meinem Hause entgegenkommt, wenn ich in Frieden zurückkehre, den will ich dem Ewigen zum Brandopfer darbringen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er zu ihm, Wie wäre es denn aber gewesen, wenn ein Kamel, ein Esel oder ein Hund dir entgegengekommen wäre? Würdest du ihn als Brandopfer dargebracht haben? Was tat er? Er antwortete ihm ungeziemend und bereitete ihm seine Tochter, wie es heißt, und Jiftach kam, und siehe, seine Tochter kam zu ihm heraus. Wenn wir die Formulierung der Antworten an Eliezer, Kaleb und Saul mit der Formulierung der Antwort an Jiftach vergleichen, bemerken wir eine klare stilistische Abweichung, die offenbar darauf ausgerichtet ist, den Unterschied zwischen seiner Bitte und den Bitten derer, die vor ihm erwähnt werden, hervorzuheben. Eliezer, Kaleb und Saul brachten mit ihren Bitten Menschen in Gefahr. Eliezer gefährdete Isaak, Kaleb und Saul gefährdeten ihre Töchter. Ihre Gelübde betrafen nur Menschen, während Jiftachs Gelübde Gott direkt betraf, ihn beleidigte und seinen Zorn hervorrief. Dies, so sagt es der Weise zu Beginn des Midrasch, ist der wahre Grund für die furchtbare Tragödie der Opferung der Tochter. Jiftachs falsche Vorstellung von Gott. Wir werden an dieser Stelle von jedem Gedanken ferngehalten, dass Gott in das Geschehen hätte involviert sein können. Jiftach zeigte religiösen Eifer. Er zog in die Schlacht gegen die Ammoniter, nachdem der Geist des Herrn auf ihn kam, und machte ihm gegenüber sogar ein Gelübde. Die Darstellung von Jiftachs Gelübde als schamlos und ungeschliffen lässt sich außerdem nicht mit der Tatsache vereinbaren, dass andere biblische Gestalten, die Gelübde ablegten, ähnliche Formulierungen benutzten und nicht bestraft wurden, wie eben Jakob zum Beispiel oder Abraham. Warum konnte sich dann Jiftach nicht auf Gott verlassen, dass er die Ereignisse so leiten werde, dass ein geeignetes Opfer aus seinem Haus herauskommen würde? In seiner Kritik am Gelübde verlässt der Ausleger also absichtlich die biblische Geschichte. Er beschreibt Jiftach als einen ungeschliffenen Mann, der keinen Respekt vor dem Gott Israels hat, um einen neuen Guss für die Erzählung zu konstruieren, einen, der seine eigene intellektuelle Ausrichtung verkörpert. Dies ist es, was das Hinausgehen der Tochter zu ihrem Vater aus einem tragischen Ereignis in die Bestrafung für eine Sünde verwandelt. Nach dem Midrash Tanchuma ist Jiftachs Sünde Unwissenheit. Jiftach ist kein Torah-Gelehrter und daher weiß er nicht, wie man ein Gelübde ablegt. Wäre er ein Gelehrter gewesen, hätte er gewusst, wie man ein Gelübde, das Leben und Tod beinhaltet, löst. Und so heißt es dann im Midrasch zu Levitikus 27,2: Will jemand ein Gelübde für ihn einlösen, das er nach dem Wert eines Menschen abgelegt hat? Dies ist es, was die Schrift sagt im Buch der Sprüche: Die Frucht des Gerechten ist der Baum des Lebens, und Menschenleben gewinnt der Weise. Wenn jemand gerecht ist, obwohl er gerecht ist, sich aber nicht mit der Tora beschäftigt, so hält er nichts in Händen. Sondern die Frucht des Gerechten ist der Baum des Lebens. Das ist die Tora. Denn dadurch, dass er ein Tora-Lernender ist, hat er gelernt, wie man Menschenleben gewinnt. Wie es heißt, und Menschenleben gewinnt der Weise. Dass er, wenn er ein Gelübde nach dem Wert eines Menschen ablegt, aus der Tora gelernt hat, wie man es macht. Und wenn er keine Tora in den Händen hält, hält er nichts in der Hand. So findest du es bei Jiftach, dem Gileaditen. Da er kein Toralernender war, verlor er seine Tochter. Wann? Zur selben Stunde, in der er mit den Ammonitern kämpfte, legte er ein Gelübde ab, wie es heißt, und Jiftach legte ein Gelübde ab. Zur selben Stunde zürnte der Heilige, gepriesen sei er, über ihn. Er sagte, wenn ein Hund, ein Schwein oder ein Kamel aus seinem Haus gekommen wäre, hätte er sie vor mir als Opfer dargebracht. Daher sorgte er dafür, dass es seine Tochter war. Warum das alles? Damit alle, die ein Gelübde ablegen, die Rechtsvorschriften für Gelübde und Eide lernen, um bei den Gelübden keinen Fehler zu begehen. Bis hierhin war Jiftach im Glauben und im Wissen gescheitert. Aber er hätte sich noch befreien können, hätte er nicht einen Mangel in seinem Charakter gehabt. Er hätte tun können, was jeder getan hätte, der unter Druck ein Gelübde abgelegt hat, das er nicht halten kann, und den Priester bitten können, ihn von seinem Gelübde zu entbinden. Denn so geht es weiter im Midrash Tanchuma. Und siehe, sie kommt zu ihm hinaus, und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sagte: O meine Tochter, ich habe meinen Mund vor ihm geöffnet und kann es nicht rückgängig machen. War denn nicht Pinchas da? Und er sagt: Ich kann es nicht rückgängig machen. Aber Pinchas sagte: Ich bin der hohe Priester. Soll ich etwa zu einem einfachen Mann gehen? Und Jiftach sagte: Ich bin das Haupt der Richter Israels, das Haupt der Heerführer. Soll ich mich demütigen und zu einem Laien gehen? Zwischen beiden ging die Unglückliche zugrunde. Beide aber wurden für ihr Blut bestraft. Den Pinchas verließ der Heilige Geist, so wie es in 1. Chronik 29 nicht. Er war Fürst über sie, sondern er war Fürst vormals, als der Ewige noch mit ihm war. Jiftachs Knochen wurden verstreut, wie es heißt, sie begruben ihn in den Städten und nicht in einer der Städte Gileads. Also sein Leichnam offensichtlich eben nicht an einer Stätte begraben wurde. Jiftach war also einer weiteren Sünde schuldig, der Begierde nach Ehre und Macht, die ihn für die schreckliche Not seiner Tochter blind machte und sein Herz verhärtete, sodass er nicht einmal seinen eigenen großen Schmerz fühlen konnte. Von jetzt an fällt die volle Verantwortung für den Tod seiner Tochter auf Jiftach. Beim ersten Irrtum kann die ungeschliffene Formulierung des Gelübdes das Ergebnis von Druck gewesen sein. Hinsicht des zweiten war Jiftach vielleicht nicht die Schuld dafür zu geben, dass er nicht auf den Grundlagen des Glaubens und im Studium des Gesetzes erzogen worden war. Aber seine Begierde nach Ehre und Macht kann nicht gerechtfertigt werden. Sie ist ein angeborener Charakterfehler. Die angebliche Begierde nach Ehre und Macht beruht vermutlich auf dem biblischen Narrativ, nachdem eine Bedingung für sein Ziehen in den Krieg war, dass die Gileaditen ihn, wenn er gewinnen sollte, zu ihrem Herrscher machen würden. Seine Worte können aus einem Herzen gekommen sein, das schwer war wegen dessen, was die Gileaditen ihm in seiner Jugend angetan hatten und ihn jetzt wünschen ließ, die Kontrolle über sie zu haben. Und der Midrash Tanchuma geht weiter. Als er sie opfern wollte, weinte sie vor ihm: Mein Vater, ich bin in Freude dir entgegen hinausgegangen und du schlachtest mich? Hat der Heilige gepriesen, sei er etwa in der Tora geschrieben, dass die Israeliten ihm ihre Kinder auf dem Altar opfern sollen? Steht nicht in der Tora geschrieben, wenn jemand von euch ihm ein Opfer darbringt, dann bringt euer Opfer vom Vieh, vom Rind, vom Kleinvieh dar, vom Vieh und nicht vom Menschen. Er sagte zu ihr: Meine Tochter, ich habe ein Gelübde abgelegt. Derjenige, der herauskommt, den werde ich als Brandopfer darbringen. Kann etwa jemand, der gelobt hat, sein Gelübde nicht erfüllen? Sie sagte zu ihm: Unser Vater Jakob, der Gelobte, von allem, was du mir gibst, werde ich dir den Zehnten geben. Und der Heilige gepriesen sei, er gab ihm 12 Söhne. Hat er etwa einen von ihnen geopfert? Außerdem hat etwa Channa, als sie ein Gelübde ablegte und sagte: Herr der Heere, wenn du hinsiehst, ihren Sohn dem Heiligen gepriesen sei er geopfert. All dies sagte sie ihm, aber er hörte nicht auf sie. In der Abfolge der historischen Beweise der Tochter gibt es Hinweise von Ironie gegenüber Jiftach, der in seiner Auseinandersetzung mit dem König von Ammon so breites historisches Wissen gezeigt hatte, aber plötzlich alles vergessen hat, was seine Tochter hätte retten können. Vielleicht ist aber auch die Hinzufügung eines weiteren Tadels an Jiftach für sein selektives Gedächtnis ein noch stärkeres Element als Ironie. Die Hierarchie im Midrasch-Dialog ist klar. In der ersten Phase macht die Tochter einen emotionalen Appell. In der zweiten basiert der Appell der Tochter auf dem Glauben und dem Verständnis des Geistes der Tora. Die Tochter wird als eine intelligente Gläubige gesehen, während ihr Vater als einfältiger Gläubiger, der das Wesen des Glaubens nicht begreift, vor ihr steht. Die dritte Phase im Appell der Tochter basiert auf Wissen. Sie bringt Beispiele aus der Geschichte Israels um ihrem Vater zu beweisen, dass er sein Gelübde halten kann, ohne sie als Opfer darzubringen. Das Ausbleiben einer Reaktion seinerseits zeigt ihn nicht nur als unwissend, sondern auch als jemanden, der sich nicht zum Hören oder Zuhören bringen lässt. Und wieder der Midrasch. Da sie sah, dass er nicht auf sie hörte, sagte sie zu ihm: Lass mich und ich gehe zum Gericht. Vielleicht wird einer von ihnen eine Möglichkeit finden, deine Worte zu lösen. Wie es heißt, lass mir 12 Monate nach, dass ich hinuntergehe auf die Berge. Rabbi Zacharia sagte: Geht man etwa Berge hinunter? Geht man nicht vielmehr Berge hinauf? Das bedeutet also, dass ich hinuntergehe. Das ist der Sanhedrin, wie es heißt, hört Berge seinen Streit. Diese Zeilen zeigen die Tochter als kundig in der Prozedur für die Lösung von Gelübden. Eine aktive Persönlichkeit und Initiatorin, die bereit ist, bis an das Ende der Erde zu gehen, um eine Lösung zu finden. Der Vater wird in negativem Licht gezeigt. Ein passives Individuum, das, nach dem vorigen Midrasch, nicht zu Pinchas gehen wollte, weil er seinen eigenen Stolz nicht hinunterschlucken konnte. Der Midrasch-Autor verbindet die merkwürdigen Worte hinunter auf die Berge mit einem anderen merkwürdigen Text bei Micha. Hört Berge seinen Streit. Und folgert daraus, dass das Wort Berge eine andere Bedeutung beinhaltet. Eine Versammlung der Weisen. Mit anderen Worten, der Sanhedrin. Hier tut der Autor etwas Außergewöhnliches. Er bringt Gott in die Handlung zurück und scheint die Struktur, an der er bis jetzt so hart gearbeitet hat, um Gott von jedem Hinweis auf eine Beteiligung an der Opferung der Tochter fernzuhalten, zu beschädigen. Und der Midrasch wieder: Sie ging zu ihnen, also zum Sanhedrin, aber sie fanden keine Möglichkeit für Jiftach, sein Gelübde zu lösen, wegen der Schuld, die er auf sich geladen hatte, als er Angehörige des Stammes Ephraim schlachtete. Über ihn heißt es: Ein armer Mann, der die Geringen bedrückt, ist wie ein Platzregen, nach dem kein Brot bleibt. Ein armer Mann, der die Geringen bedrückt, das ist Jiftach, der arm an Torah war, wie das, was von einem Maulbeerfeigenbaum weggerissen wird. Und er bedrückte die Geringen, wie es heißt, und sie sagten zu ihm: Sag doch Schibolet. Und er sagte Sibolet, denn er konnte es nicht richtig aussprechen. Und dann hat er sie geschlachtet. Demnach ein Platzregen, nach dem kein Brot bleibt. Er hatte jemanden, der ihm sein Gelübde lösen konnte, aber nach dem kein Brot bleibt, dass der Heilige, gepriesen sei er, die Rechtsvorschriften vor ihnen verborgen hat, damit sie keine Möglichkeit fänden, sein Gelübde zu lösen. Dass das Gesetz vor den Weisen des Sanhedrin verborgen wurde, ist allerdings ein schwieriger Gedanke. Wenn nicht Jiftach mit seinem Verbrechen gegen die Ephraimiter das Brot, das die Tora ist, vertrieben hätte. Jetzt macht es die göttliche Bestrafung tatsächlich unmöglich für die Weisen, Jiftach eine Lösung seines Gelübdes zu geben. Und daher opfert er seine Tochter. Dennoch scheint mir, dass auch dies wie das Hinausgehen der Tochter zu ihrem Vater im ersten Midrasch verstanden werden kann. So wie dort das Hinausgehen der Tochter zu ihrem Vater Jiftach hätte schockieren und begreifen lassen sollen, dass sein Gelübde ungültig war, so sollte ihn das Verbergen des Gesetzes vor den Mitgliedern des Sanhedrin schockieren, dass er das Schwerwiegende seines Handelns gegen die Ephraimiter begreift. Ihn nochmals der entsetzlichen Wahl, Leben zu nehmen, aussetzen und ihn den Schaden, den er angerichtet hatte, gutmachen lassen. Aber Jiftach begriff nicht, dass diese Bestrafungen dazu gedacht waren, ihn mit der Situation zu konfrontieren und zu wählen. Und so brachte er sie dar und schlachtete sie. Mit diesem Satz geht der Autor zum dritten und letzten Teil des Midrasch über: Gottes Reaktion. Er brachte sie dar und schlachtete sie. Und der Heilige Geist schreit: Habe ich etwa gefordert, dass ihr mir Menschenleben darbringt? Was ich weder geboten noch angeordnet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Also ein dreigliedriger Vers aus Jeremia. Dass ich Abraham nicht geboten habe, seinen Sohn zu schlachten, sondern ich sagte zu ihm, streck deine Hand nicht aus, um alle Nationen die Liebe Abrahams kundzutun, dass er mir seinen einzigen nicht vorenthalten hat, um den Willen seines Schöpfers zu tun. Und ich habe nicht Jiftach angeordnet, dass er seine Tochter opfern solle. Und es ist mir nicht in den Sinn gekommen, was Mescha, der König von Moab, tat, von dem es heißt, als er in die Hand des Königs von Israel fiel, da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der nach ihm herrschen sollte, und opferte ihn als Brandopfer. Wer sorgte dafür, dass Mescha seinen Sohn opferte? Dass er kein Torah-Lernender war. Denn wenn er in der Torah gelesen hätte, hätte er seinen Sohn nicht verloren. Wie es in der Torah heißt, will jemand ein Gelübde für ihn einlösen, das er nach dem Wert eines Menschen abgelegt hat, dann sei der Wert eines männlichen, und wenn es weiblich ist, eben unterschiedlichen Wert. Auch dieser Abschnitt ist in drei hierarchischen Phasen aufgebaut, in denen der Weise des Midrasch eine äußerste Anstrengung macht, es völlig undenkbar zu machen, dass Gott irgendetwas mit Jiftachs furchtbarer Tat zu tun habe. Vom Heiligen Geist gehen drei Schreie aus, was ich weder geboten noch angeordnet habe und was mir nie in den Sinn gekommen ist. Jeder Schrei ist eine weitere Phase in der Entfernung Gottes von einer Vorstellung, die ein Menschenopfer ermöglicht. Im ersten Schrei, was ich nicht geboten habe, befindet sich in der Sprache der biblischen Erzählungen über Abraham und Jiftach ein Hinweis auf eine ähnliche Situation, in der sich die beiden befanden. In Genesis 22,2 wird Abraham gesagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen. In Richter 11,34 sagt der Verfasser über Jiftachs Tochter, sie war sein einziges Kind. Man könnte sich aber vorstellen, dass Gott Abraham daran gehindert hat, seinen einzigen Sohn zu opfern, und Jiftach nicht daran gehindert hat, seine einzige Tochter zu opfern, weil er Abraham liebte und nicht, weil er grundsätzlich Menschenopfer verabscheut. Daher der zweite Schrei, nicht angeordnet, der sich auf Jiftach bezieht. Er geht nicht mit Gott, wie Abraham es tat, aber dennoch hat Gott ihm nicht befohlen, seine Tochter zu opfern. Dennoch könnte man sich vorstellen, dass Gott, während er keine Menschenopfer aus seinem eigenen Volk wollte, er sie von den Heiden, die diesem Brauch folgten, ja wünschte. Dies ist der Grund für den dritten Schrei. Es ist mir nicht in den Sinn gekommen, der sich auf Mescha, den König von Moab, bezieht, der seinen Sohn vergebens geopfert hat. Hätte er die Gesetze Israels gekannt, hätte er den Wert seines Sohnes geopfert, entsprechend der Prozedur, die die Tora festlegt, um mit dem Bedürfnis einer Person, Gott Menschen zu weihen, umzugehen. Dies beendet die Diskussion im Midrash Tanchuma. Ja, also hier haben wir einerseits den Midrash selber und die Interpretation von Shulamit Waller dazu, wie letztlich der Midrash versucht, den biblischen Text in gewisser Weise in eine andere Richtung zu lenken. Sind da Nachfragen, Kommentare zu da? Herr Schobes.
Das eine ist mit dem Vater. Hat ja eigentlich auch eine ganze Menge gemacht, dass sie sich auf die Berge. Ich frage mich, warum die Tochter nicht aus sich selbst auch Frauen nicht geopfert wurden nach den Gesetzen der Tora.
Ich vermute, dass der Grund ist, dass der Midrasch eben ja beim Wortsinn des Bibeltextes bleiben will und von daher nicht zu der Lösung kommen kann, dass die Tochter nicht geopfert worden ist. Obwohl wir gleich bei Abarbanel sehen werden, man kann auch zu dieser Folgerung kommen, aber offensichtlich war der Midrasch nicht der Meinung. Und zwar von daher also, was sicher stärker ist als im biblischen Text, dass wir im Midrasch lesen, dass die Tochter jede mögliche Anstrengung macht, dass ihr Vater das Gelübde löst. und versucht sich zu retten, während es im biblischen Text ja eigentlich heißt, tu so, wie du das Gelübde gehalten hast. Und sie zwar darum bittet, noch in die Berge gehen zu dürfen und noch weinen zu dürfen mit ihren Freundinnen, aber keinerlei Initiative ergreift, die Erfüllung des Gelübdes zu verhindern. Und in der Hinsicht könnte man vielleicht schon sagen, dass der Midrasch einen Fortschritt macht, dass er sie ja als eine sehr aktive Person darstellt, die wirklich Himmel und Hölle in Bewegung setzt, könnte man sagen, um zu versuchen, ihr Leben zu retten. Herr Schobes, noch eine Reaktion darauf? Ja, wenn nicht, dann Frau Fichtbauer.
Ja, wie kommt es zu dieser Formulierung auf der Seite 8? Vom Heiligen Geist gehen drei Schreie aus. Wie kommt plötzlich diese merkwürdige Formulierung da hinein?
Das ist tatsächlich etwas, was ab und zu in Midrashim vorkommt. Ich erinnere mich auch aus dem Midrash der Klagelieder, dass das da auch mal vorkommt, zum Beispiel. Das ist sozusagen eine Situation, scheint mir, wenn furchtbare Dinge geschehen sind, die Gott eigentlich nicht gewollt hätte, und das sozusagen der Aufschrei Gottes ist, zu sagen, wie konntet ihr das tun? Wo man natürlich fragen kann, warum man das da nicht verhindert. Aber das,
Ja, ich meinte aber jetzt einfach die Formulierung vom Heiligen Geist gehen drei Schreie aus. Dieses Heiliger Geister, also dieses Wort, das hatte ich vorher noch nicht gelesen oder ich habe es vorher übersehen. Ich weiß es nicht. Das finde ich merkwürdig.
Ja, wie gesagt, das ist ein Ausdruck der Heilige Geist. Also das darf man nicht sozusagen mit der christlichen dritten Person der Trinität zusammenbringen, sondern das ist ein Ausdruck für Gott letztlich. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass man es nicht Gott selber sagen lassen will, aber es ist letztlich die Stimme Gottes, die damit zum Ausdruck kommt. Und vielleicht schon auch irgendwie eine Bewegung in der göttlichen Persönlichkeit selbst, die Entsetzen über das Handeln des Menschen zum Ausdruck bringen kann. Das ist etwas, also der Geist des Herrn kommt schon mal vor in der Bibel, aber der Heilige Geist ist wirklich eine Formulierung, die es erst in der rabbinischen Literatur gibt. Die gibt es noch nicht. Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so in der Formulierung in der Bibel. Sozusagen eine neue Erfindung, um Gott eine weitere Stimme zu geben, könnte man vielleicht sagen. Frau Fricke?
Kann ich das so verstehen, wie wir das vom Christentum her kennen, dass eben Jesus zum Beispiel als Erstgeburt zum Tempel gebracht wurde, und er ausgelöst wurde, indem Adam und Eva zum Beispiel, glaube ich, Tauben mitgebracht haben, die
Josef und
Erstgeborenen.
Maria.
Ja, Quatsch, ja. Und ist es dann so, dass man das in dieser Zeit auch schon angewendet hat mit dem Auslösen der Erstgeburt, dass man was anderes opferte? Oder war das damals noch nicht so bekannt, dass er das gar nicht wissen konnte, sag ich mal? Also ob das Brauch war schon, frage ich mich.
Das ist tatsächlich noch ein riesiges Kapitel in der Bibel. Wir haben hier eben die drei Fälle von Isaak, der ja zumindest der Erstgeborene Sarahs, wenn auch nicht der Erstgeborene Abrahams ist, von der Tochter Jiftachs, die die Erstgeborene ist, und eben von dem Sohn des Königs von Moab, der Erstgeborene ist. Und zumindest bei dem König von Moab klingt das wirklich so, dass das normal ist, dass man zumindest in Gefahrzeiten den Erstgeborenen opfern kann. Und was Sie vorhin erwähnten, eben auch die Auslösung Jesu als des Erstgeborenen, geht natürlich auf die Pessachgeschichte zurück, wo ja berichtet wird in Exodus 12, dass Gott die Erstgeborenen der Ägypter tötet und die Erstgeborenen der Israeliten geschont werden. Und deswegen kann eben Gott verlangen, dass jeder Erstgeborene ausgelöst werden muss. Und man könnte, da ist natürlich viel Forschung zu gemacht worden, man könnte annehmen, dass in dieser Pessach-Geschichte auch etwas durchscheint, dass es irgendwann mal solche Opfer der Erstgeborenen gegeben hat und man versucht hat, jetzt sozusagen da einen Ersatz für zu finden. Also das ist noch, abgesehen sozusagen von den drei kleinen Stellen, die wir hier haben, ist das ein ganz großes Thema, wie man mit dieser Stellung der Erstgeborenen umgeht. Die ja dann auch im Buch Numeri kommt es dann ja, dass die Erstgeborenen eigentlich die hätten sein sollen, die im Bundeszelt Dienst tun und dann ersetzt werden durch die Leviten, aber auch die müssen ausgelöst werden.
Mhm. Ja.
Gabi?
Ich habe trotzdem irgendwie Mühe mit dem Midrasch. Also ich finde zwar schön, dass er so die Stärke der Tochter hervorhebt, wie sie eigentlich klüger ist als ihr Vater und um ihr Leben da ringt. Andererseits mit diesem Gottesbild letztendlich, dass die Tochter bestraft wird für die Schuld ihres Vaters, das finde ich, das bleibt ja doch schwierig. Das kann er für mich nicht wirklich retten. Vielleicht kann man sagen, okay, der Vater leidet dann am Ende doch mehr als die Tochter, weil natürlich ist das Schlimmste für einen Menschen, wenn sein Kind stirbt. Dennoch irgendwie, finde ich, bleibt das für mich schwierig. Und ich habe noch eine andere, aber kleine Frage. Und zwar ist ja da auf Seite 6, schreibt sie, die Autorin, dass sein Herz schwer war. Jephthas Herz wollte herrschen über die Giladiter wegen dessen, was die Giladiten ihm in seiner Jugend angetan hatten. Was war denn das? Das ist mir nicht präsent.
Das geht um den Anfang der Geschichte. Das geht eigentlich nicht auf die gesamten Gileaditen, sondern mehr auf seine Brüder, dass die ihn aus der Familie ausgestoßen haben, weil er eben nicht der Sohn der rechtmäßigen Frau war und ihm deswegen nicht Teil am väterlichen Erbe gegeben haben. Also das ist ja hier ein bisschen weiter formuliert, als es im biblischen Text ist. Okay. Die Frage, wieso die Tochter bestraft wird, ist eigentlich ein theologisches Problem, das tatsächlich gar nicht angegangen wird, weder von dem Midrasch noch von der Autorin. Es ist in der rabbinischen Tradition ja üblich zu sagen, dass unmündige Kinder, also die noch nicht Bar oder Bat Mitzwa sind, würde man in unserer heutigen Sprache sagen, dass wenn denen etwas geschieht, das sozusagen Strafe für die Eltern ist, das, weil sie noch nicht in eigener Verantwortung stehen, was auch eine problematische Sache ist. Aber hier spricht nichts dafür anzunehmen, dass die Tochter Jephthas noch unmündig ist. Also in dem Sinne ist das Problem in jedem Fall noch ein Stück schärfer da. Ja, also wir brauchen noch einen weiteren Midrasch dazu.
Gibt es doch bestimmt schon.
Lassen sich noch mehrere Dinge sicher finden, ja. Wobei eben, ich denke, in der Tradition mit diesem Thema hatte man weniger Probleme.
Ja, ich denke nur jetzt so an modernen feministischen
Mitteln. Ja, in moderner Auslegung gibt, da wird sich sicher noch eher was finden lassen, ja. Frau Krüger-Dohm? Sie hatten sich gemeldet, sieht eingefroren aus. Ja, kommt jetzt nichts. Herr Dankowski, hatten Sie sich gemeldet noch zwischendrin oder hat es sich erledigt?
Ja, ich hatte mich gemeldet, aber es hat sich inzwischen schon wieder erledigt. Wir sind schon drüber hinweg. Es ging noch mal um den Geist, der da schreit. Mir ist mal aufgefallen, es bezieht sich ja auf ein Wort aus dem Propheten Jeremia. Und es könnte ja möglicherweise dahinter stehen die Vorstellung, Gott lässt gewissermaßen schreien durch seinen Propheten, auf dem ja der Geist Gottes ruht. Nicht? Beim dritten Jesaja heißt es dann ja auch, der Geist des Herrn ist auf mir. Oder es wird die Verheißung des Geistes für alle bei Joel versprochen. Das ist vielleicht auf diesem Umweg. Aber ich weiß nicht, ob das für die Rabbinen eine Rolle gespielt hat, den Geist der Propheten da gewissermaßen ins Spiel zu bringen. als Sprachrohr Gottes.
Ich könnte mir denken, dass das eine Brücke war, wie Sie zu dem Heiligen Geist gekommen sind. Herr Schobes?
Wenn es um die Opferung von Erstgeborenen geht, die Tochter war ja eine Erstgeborene, es kommen doch dabei überhaupt keine weiblichen Personen in Frage. Das ist doch nur eine Regelung für die männlichen. Also auch insofern bleibt das etwas irritierend.
So ist es zumindest in der Pessach-Geschichte. Da wird ausdrücklich gesagt, es ist nur der männliche Erstgeborene, der ausgelöst werden muss. Aber man könnte vielleicht vermuten, dass es vielleicht eine Zeit gegeben hat, wo das auch für weibliche Erstgeborene gelten konnte. Es gibt bis heute noch einen nicht wahnsinnig wichtigen, aber es gibt eine halachische Auseinandersetzung dazu. Es gibt den Brauch, dass die Erstgeborenen am Vortag von Pessach fasten. Und da gibt es eine Diskussion, ob das nur die männlichen oder auch die weiblichen Erstgeborenen machen müssen. Dass also irgendwo vielleicht der Gedanke da ist, vielleicht hätten die auch mit in der Gefahr sein können. Denn also die halachischen Aussagen in Exodus 12 und 13 sind eindeutig, dass nur der männliche Erstgeborene ausgelöst werden muss. Aber in der eigentlichen Geschichte von der Tötung der Erstgeborenen der Ägypter könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass auch die Töchter oder weibliche Tiere, es werden ja auch Erstgeborene der Tiere getötet, dass die vielleicht auch mit drin sind. Also vielleicht. Aber natürlich ist keine Frage, dass die Tochter Jiftachs hier eine völlige Ausnahme ist, weil ein Fall, der sonst nicht wieder vorkommt. Herr Müller?
Naja, die Auslösung des Erstgeborenen, die hat ja an für sich einen anderen Sinn gehabt. Dieses Bidyon Haben, das war später, aber da wollen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn man sich die jetzigen Riten zum Opfern ansieht, die ja wirklich kein Mensch versteht, da wird manchmal gesagt, dieses Opfer kann nur mit männlichen Tieren ausgeführt werden. Und ein anderes Opfer, ich habe kein Beispiel, ein anderes Opfer kann nur mit weiblichen Tieren ausgefüllt und erfüllt werden. Was bedeutet diese Geschlechterunterschiede?
Steht auch wieder nicht da in der Bibel. Und es gibt einige Ausleger, die sagen, so hat es Gott befohlen und so ist es und wir wissen nicht warum. Ich erinnere mich, dass Maimonides versucht, das zu erklären, mit den unterschiedlichen Arten der Opfer. Auch Rabbiner Samson Raphael Hirsch, der macht das sehr stark, auch allegorisch. Und das hat auch was damit zu tun, dass die männlichen Tiere dann meistens als die kräftigeren gesehen werden und von daher eher für die wichtigeren Opfer benutzt werden. Also da gibt es Versuche, das zu erklären. Aber ist eigentlich alles Interpretation. Das wirklich am Wortsinn zu beweisen, ist sehr schwierig.
Ja, wird denn heute noch bei einem Opfer diese Vorschriften eingehalten?
Wir haben ja keine Opfer, solange der Tempel nicht steht. Also in dem Sinne ist es irrelevant. Die Auslösung des Erstgeborenen gilt nur für Jungen. Das ist etwas, was ja als eine Art symbolischer Ritus heute noch mit einer symbolischen Geldspende an Kohanim, an Priester gemacht wird.
Aber,
ja.
In Rom hat man das später gemacht mit dieser sogenannten Kupfermünze, die dann an eine Schale geschlagen wurde. Und damit wurde der Sohn freigekauft. Und zwar nur von der Pater Potestas. Das heißt also aus dem Besitztum des Familienvaters als Besitzer und Verfüger über sämtliche Familienmitglieder, da wurde er herausgelöst.
Ja, Vater Gott ist das.
Weil der Vater noch nicht mal imstande war, seinen Sohn einfach freizulassen. Da hat man diese Zeremonie eingeführt, dieser Umweg über das Schlagen an einen Tonträger, sag ich mal einfach.
Ja. Klingt ein bisschen ähnlich jetzt, zu dem.
Wenn ich mir jetzt die Opfer mal angucke, die existieren, da haben wir das Ola, das ist das aufsteigende Opfer, das Schlamim, das Friedensopfer, das Ratat, das Sündenopfer, das Ascham, das Schuldopfer. Also wer kennt sich da noch aus? Ich habe verschiedene.
Es gibt Leute, die das auswendig im Kopf haben, welches Opfer welches ist.
Ich habe das vor mir liegen, sonst hätte ich es auch nicht.
Ja, aber ich glaube, bevor wir jetzt in die Opfer einsteigen, sehen wir uns lieber Don Yitzhak Ababan als Alternative an, dass die Tochter nicht geopfert worden ist.
Okay, you are the boss.
Der sieht man, wie gesagt, er ist nicht der Einzige und nicht der Erste, der das bringt, aber er hat es besonders ausführlich gemacht. Also es gibt schon einige, die das vor ihm den Gedanken hatten. Und er stellt eben, bevor er seinen eigenen Kommentar macht, stellt er eigentlich immer so die kritischen Fragen zu jedem Abschnitt dar. Wie kann es sein, dass er seine Tochter ihm als Brandopfer darbrachte? Dabei hätte er die religiösen Vorschriften übertreten. Ein solches Gelübde wäre kein Gelübde, weil es sich eben auf ein nicht opferfähiges Wesen bezieht. Und wie kann er das Gegenteil zu den Vorschriften und zur Tora tun? Und wie kann es sein, dass die Schrift ihn dafür nicht verurteilt? Und auch, was bedeutet das Gehen seiner Tochter in die Berge für 2 Monate? Erinnere dich, dass Jiftach ihm ein Gelübde ablegte. Wenn du gibst. Die Meinung unserer Weisen in dieser Angelegenheit ist, dass er gelobte, dass, wer auch immer aus seinem Hause käme, er ihn als Brandopfer darbringe. Und dass er seine Tochter, die zu ihm herauskam, als Brandopfer für ihn darbrachte. Und es sieht so aus, als stimme der Schrifttext ihm zu. Aber der Meinung der Ausleger, also der Ausleger des Wortsinns sozusagen nach, steht und in und ich werde ihn darbringen anstelle von oder. Sozusagen, ich werde entweder als Brandopfer darbringen oder ich werde ihn darbringen. Wie bei, wer seinen Vater und seine Mutter verflucht, was eben bedeutet, seinen Vater oder seine Mutter verflucht. Und er sagte, der herauskommen wird. Das heißt, wenn es ein Mann oder eine Frau sein wird, oder etwas, das als Brandopfer für ihn untauglich ist, dass sie alle Tage in heiligem Zustand bleiben und nichts Profanes tun. Und wenn es ein Kleinvieh oder ein Rind ist, wird er es auf dem Altar als Opfer darbringen. Und es scheint, dass Jiftach es so gemacht hat, dass er seine Tochter, nachdem sie ihm entgegen herausgekommen war, nicht tötete und nicht als Brandopfer darbrachte, sondern sie dem Himmel weihte. Sie erwiderte ihm, dass er sein Gelübde erfüllen solle, aber bat ihn, dass er sie 2 Monate in die Berge hinuntergehen lasse, um mit ihren Freundinnen über ihre Jungfräulichkeit zu weinen. Und sie sagte, ich werde auf die Berge hinuntersteigen, wie Yaradeti, wie ich seufze, das wäre eine Ableitung von Yarad, riet in meinem Reden und Klage, oder dass Mitzpah, wo sich Jiftachs Haus befand, die höchste Stelle war. Und seine Tochter sagte, dass sie von dort hinunter, eben Yarad, und über die Berge gehen werde. Und das tat sie, weil sie künftig in einem Haus abgesondert sein und ihr ganzes Leben lang es nicht mehr verlassen würde. Da bat sie, 2 Monate hingehen zu können, wohin sie wolle, und ihren Geist vom Herumschweifen und Gehen zu sättigen, da sie ihr ganzes Leben nicht mehr herumschweifen und gehen würde. Und das bedeutet, ich werde über meine Jungfräulichkeit weinen, dass sie nicht heiraten wird. Und auch um den Ort, wo sie abgesondert sitzen wird, auswählen zu gehen. Meiner Meinung nach haben die edomitischen Nationen, das heißt die Christen, davon gelernt, Häuser der Absonderung für Frauen zu errichten. Dass sie dort hineingehen und sie ihr ganzes Leben nicht mehr verlassen und zu ihren Lebzeiten keinen Menschen mehr sehen werden. Und es wird erwähnt, dass sie dies tat und nach diesen Monaten vollzog Jiftach an ihr sein Gelübde und das ist, was sofort erwähnt wird. Das heißt, dass sie keinen Mann erkannte, sondern abgesondert dasaß und ihr ganzes Leben lang keinen Menschen mehr sah. Also da zieht natürlich Abarbanel den Vergleich mit christlichen Klöstern. Und wir haben tatsächlich aus Jerusalem Zeugnis von einem Kloster der byzantinischen Zeit, wo ausdrücklich gesagt wird, alle die Frauen, die in dieses Kloster eingetreten sind, sind nur noch einmal dort wieder herausgekommen, nämlich nach ihrem Tode, wenn sie begraben wurden. Also es ist halt solche strengen Klöster gegeben hat. Und Abarbanel, der ja in Spanien, Portugal gelebt hat, kannte sicher unter anderem auch die Karmelklöster, wo es ja auch durchaus üblich war, dass die wirklich nicht verlassen wurden von den Frauen, die dort eingetreten sind. Ja, also hier eine Auslegung, die sagt, sie ist nicht getötet worden, sondern war eben sozusagen mit ihrer Jungfräulichkeit geweiht und das war ihre Opferung letztlich. Sind dazu Anmerkungen, Nachfragen?
Ja, also zu den Karmel- oder Karmeliterinnen. Ja, aber diese strenge Observanz, die ist ja erst durch Teresa von Avila gegründet worden. Und das war nach 1437 oder 1508. Also dürfen Sie die noch nicht erwähnen.
Okay. Nee.
Ja, also die, gegenreformatorisch war sie aktiv. Die hat nämlich gesagt, mein Gott, jetzt müssen wir hier drin bleiben und nur beten, beten, beten. Also wenn mein Mann wäre, da könnten wir ja missionieren gehen, das dürfen wir aber nicht. Die Söhne Adams, die verbieten uns das, also bleiben wir jetzt wirklich hinter Klostermauern. Aber das hat sie übrigens selbst nicht gemacht.
Ja, wie gesagt, es gibt zumindest in Jerusalem auch ein solches Zeugnis aus der byzantinischen Zeit, was noch weit vor Abarbanel wäre. Ja, Brigitte.
Ja, ich finde eigentlich diese Auslegung von dem Abarbanel am weisesten, am sinnstiftendsten für diese Geschichte, weil er hält sich nicht eben an dem Wortsinn, an dem wörtlichen Sinn auf, sondern versucht wirklich das als Übersetzungsfehler oder als Übersetzungsproblem zu erklären. Und damit erhält das für mich einen Sinn, der nicht den Jiftach diskreditiert und so negativ beschreibt, wie das ja vorher ständig der Fall ist. Und er hat ja nun mal auch was Gutes geleistet. Und ich habe überhaupt nicht in den im vorherigen Text verstanden, warum der Jiftach so negativ gesehen werden soll. Und von daher gefällt mir persönlich diese Auslegung am besten.
Ich denke, er versucht schon, was eigentlich überraschend am Wortlaut ist, zu sehen. Wenn wir in Vers 11, 39 lesen, heißt es ja, und er tat an ihr das Gelübde, das er gelobt hat. Und sie erkannte, hatte keinen Mann erkannt. Das heißt, es heißt nicht, er opferte sie oder er schlachtete sie, wie es der Midrasch nachher macht. Ja. Und es kann eigentlich kein Zufall sein, dass das so umständlich formuliert ist, als wollte die Tora eben wirklich nicht sagen und er hat sie getötet. Und das ist eben einer der Punkte, den Abarbanel ausnutzt, um zu sagen, und weil es eben auch heißt, sozusagen, wenn er sie geopfert hat, wäre das Hauptproblem dann gewesen, dass sie Jungfrau war, wäre es besser gewesen, wenn sie schon keine Jungfrau mehr gewesen war, sozusagen auch daran macht er sich fest. Und von daher denke ich, ist das eine kreative Möglichkeit mit etwas, was auch irgendwo im Worttext, im Wortsinn da ist, das ein Stück weiterzutragen und auf eine tragbarere Lösung zu kommen damit. Ja, dann sieht es so aus, dass wir damit Jiftach und die Geschichte seiner Tochter typischerweise namenlos. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, sehen kann. Es gibt übrigens von Luise Rinser einen Roman, Abelards Liebe heißt er, glaube ich, die eigentlich auch diese Geschichte von Abelard und Eloise sehr auf die Geschichte von Jiftachs Tochter hin interpretiert. Ja, dann würden wir uns also nach Pessach wiedersehen zu den letzten Kapiteln vom Richterbuch mit der Geschichte von Schimschon, die es auch ziemlich in sich hat, und danach auch noch mit vielleicht einer der brutalsten Vergewaltigungsgeschichte, die die Bibel kennt. Also wir haben ja schon gesehen, das Richterbuch hat einige der wirklich schlimmsten menschlichen Exzesse, aber auch daran zu sehen, dass es wichtig ist, damit umzugehen und es nicht totzuschweigen. Also es wird spannend bleiben. Dann wünsche ich bis dahin alles Gute und wir sehen uns dann hoffentlich in alter Frische wieder.